ARD.
Lucy, hör mal. Mhm. Wie würdest du das Geräusch einordnen? Ist eine Toilettenspülung gut oder böse?
Also erstmal ist mir das ja sehr vertraut und ich würde sagen, ein Leben ohne könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also positiv.
Auf jeden Fall kann man festhalten, mit diesem Geräusch wurde alles anders.
Ich würde sagen, der große Gamechanger ist tatsächlich die Erfindung der Kanalisation, weil damit völlig neue Formen der Organisation von Fäkalien, der Nähe auch zu Fäkalien gegeben ist, aber natürlich auch andere Formen der Entsorgungsprobleme.
Ja, Gamechanger leuchtet ja total ein. Wir wissen ja, dass die Kanalisation viele Gesundheitsprobleme gelöst hat. Ich denke da an Cholera. Und den englischen Arzt John Snow, der Ende des 19. Jahrhunderts rausbekommen hat, dass sich Bakterien durch verunreinigtes Wasser weiterverbreiten. Und dann kamen die Abwassersysteme, zum Glück.
Aber einige meiner Gesprächspartner und Partnerinnen sind der Meinung, dass damit auch ganz schön viele Probleme angefangen haben.
Also wir verbrauchen 2% des globalen Energieverbrauchs, um Düngemittel herzustellen, die dann auf den Acker kommen, die wir zu uns nehmen, dann 1/3 unseres Wasserverbrauchs verschwenden, um die Toilette hinunterzuspülen, um dann Abwasser zu haben, was wir dann wieder energieaufwendig entsorgen müssen. Also wir verbrauchen in Deutschland die Energie von einem Kohlekraftwerk, also um Nährstoffe aus dem Abwasser wieder zu eliminieren.
Das heißt, wenn man so Nachhaltigkeitsentwicklungsziele, nachhaltige Sanitärversorgung für alle, haben wir eigentlich, können wir sagen, 80 Millionen Menschen in Deutschland haben auch keinen Zugang zu nachhaltiger Sanitärversorgung. Wir haben zwar Klos, aber nachhaltig ist es nicht.
Okay, steile These. Und es scheint so zu sein, wie so oft hier in den Synapsen, die Sachlage ist komplex, schwarz-weiß ist es nicht.
Aber ich kann versprechen, es wird auch echt konstruktiv. Und um die Gewöhnung an die Materie, eben Toiletten und Fäkalien, zu erleichtern, benutzen sehr viele Menschen, denen das ein wichtiges Anliegen ist, Scherze. Darum, Achtung, eine Triggerwarnung, es wird hier einige Kalauer geben.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Willkommen zu einer neuen Synapsenfolge. Diesen Podcast bekommt ihr alle 2 Wochen freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ohne Toilette geht's nicht. Ich muss mir in meinem Alltag keine Gedanken machen und ihr wahrscheinlich auch nicht. Ein Segen. Millionen von Menschen haben aber keinen Zugang zu Sanitäranlagen mit dramatischen Folgen. Und die sind viel weitreichender, als viele vermutlich denken. Wir dagegen drücken einfach auf den Knopf, jeder von uns mehrmals täglich. Keine Frage, die Erfindung der Wasserspülung war revolutionär. Heute müssen wir sie trotzdem kritisch beleuchten. Wir ziehen ja auch sehr viel sauberes Trinkwasser für die Toilettenspülung ab. Können wir uns das eigentlich noch leisten? Wie können unsere Klogänge also nachhaltiger werden? Forschende tüfteln dazu an wasserlosen Alternativen. Wäre das auch für unsere Wohnungen und Häuser denkbar? Und was können wir dazu von Tansania lernen? Können Toiletten die Menschheit retten? Mit dieser Frage hat sich meine Kollegin Lena Bodewein beschäftigt. Schön, dass du da bist, Lena.
Hallo, Lucy.
Lena, du bist ja hier im Podcast unsere Expertin für Müll und Recycling. Ja, du warst schon mal hier. Nun Toiletten. Du bist also gewissermaßen unsere Frau für alles am Ende der Verwertungskette. Das begeistert dich offenbar immer sehr. Warum ist es überhaupt so wichtig, sich mit Toiletten zu beschäftigen?
Ja, weil wir es ja fast nie tun. Also für uns ist es selbstverständlich, wie du sagst, dass es Klos gibt. Wir sagen, ich muss mal und wir können dann auf Toilette gehen in geschützter Privatsphäre. Wir können uns erleichtern, ungestört, ungefährdet und danach einfach den Wasserhahn aufdrehen und uns die Hände waschen. Und das alles ist eine echte Errungenschaft und für viele Luxus.
Mhm.
Und dazu möchte ich hier kurz schon mal die Historikerin Franziska Neumann vorstellen. Sie ist Juniorprofessorin in Braunschweig für Geschichte der frühen Neuzeit mit Schwerpunkt urbane Wissenskulturen in vergleichender Perspektive. Franziska Neumann forscht viel zu Abfall. Ich habe sie als Podiumsteilnehmerin bei einer Diskussion über Recycling erlebt und an dem Abend haben wir beschlossen, wir müssen auch mal dringend über Toiletten reden. Dazu forscht sie nämlich auch. Und dann haben wir uns an einem schönen Ort in Berlin getroffen, im Bode-Museum. Schön, aber sehr hallig, wie man hört. Und sie stellt ganz schön pointierte Fragen.
Welche kulturellen Vorstellungen sind eigentlich an Fäkalien gebunden, wenn sie plötzlich aus den Augen, aus dem Sinn sind? Also wir alle denken ja überhaupt nicht mehr darüber nach, sondern wir spülen und weg ist es. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, sozusagen sich dieses Problem vom Hals zu schaffen. Aber es ist ja trotzdem da.
Genau, es ist trotzdem da und es ist auch ein ziemlich verschwenderischer Luxus. Und sehr kurz gedacht, halt überhaupt nicht in Richtung Kreislaufwirtschaft.
Okay, aber mal der Reihe nach. Vielleicht fangen wir erstmal bei der Errungenschaft an. Wenn wir jetzt mal den Blick weiten, weg von uns, wie viele Menschen müssen denn heutzutage noch ohne Toilette auskommen?
Also, die Hälfte der Menschheit kann nicht einfach mal müssen, ohne dass das mit Risiken verbunden ist.
Das ist so viel.
Ja, ne? Also weltweit haben laut UNO 3,5 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherer, sauberer Sanitärversorgung. Hm. Eigentlich ist das aber Ziel Nummer 6 auf der Liste der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten, so heißt dieses Ziel. Doch so wie sanitärer Fortschritt jetzt aussieht und wie sich die Bevölkerung entwickelt, werden im Jahr 2030 immer noch fast 3 Milliarden Menschen keinen Zugang zu Toiletten haben. Und mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wird mit unbehandelten Abwässern leben müssen. Und als Folge davon sterben täglich 800 Kinder unter 5 Jahren an Durchfallerkrankungen.
Täglich?
Ja, und das ist noch längst nicht alles. Ich kann dir noch einige Gründe nennen, warum Toiletten so wichtig sind und in welchen Zusammenhängen sie eine Rolle spielen. Also, es gibt die medizinischen Auswirkungen. Es geht auch um Antibiotikaresistenzen. Mhm. Und außerdem und vor allem um die körperliche und kognitive Entwicklung von Kindern. Und zwar nicht nur im globalen Süden. Und sie sind auch mental wichtig. Stichworte Wohlbefinden und Stress. Und übrigens auch in Deutschland gilt das. Und die Sanitärversorgung ist auch eine Frage der Geschlechtergerechtigkeit. Mhm. Und es gibt den Wirtschaftsfaktor Toilette. Es ist sogar ein politisches Thema und es hat auch eine koloniale Komponente. Und noch was, richtige Toiletten können eine große Rolle spielen im Kampf gegen Klimawandel und Ressourcenknappheit. Also, ich will euch jetzt kurz gesagt erklären, wie wir mit Verlaub aus Scheiße Gold machen können.
Okay, wow, das ist ein riesiger Bogen, kognitive Entwicklung von Kindern und Kampf gegen den Klimawandel. Das ist vermutlich nicht das Erste, was den meisten Leuten einfällt, wenn sie an Toiletten denken. Aus Scheiße Gold machen, ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Und vielleicht verrätst du uns noch als Bonus, wieso Karlauer dabei so eine große Rolle spielen.
Auf jeden Fall. Das kam mir als Rheinländerin mit einer Schwäche für Karlauer sehr entgegen. Aber das hat wirklich ernstzunehmende Gründe. Wart's mal ab. Und damit ihr wisst, warum das Ganze auch historisch bedeutsam ist, möchte ich nochmal Franziska Neumann, die Historikerin, zu Wort kommen lassen. Die haben wir ja eben schon gehört. Und bei der Frage nach unserem Umgang mit Toiletten heute wirft sie eben einen Blick in die Vergangenheit und auf die Menschen, die Fäkalien produzieren und auch entsorgen.
Die Frage, wie geht man in einem Haus damit um? Welche Möglichkeiten gibt es, sozusagen dieses Geschäft zu verrichten? Aber auch, wie gehen Städte damit um? Wie geht man auf dem Land damit um? Was passiert anschließend eigentlich? Das sind ziemlich drängende Fragen, wenn man sich mal überlegt, wie viel dieser Art von Resten täglich anfallen. Und deswegen lernt man eigentlich eine ganze Menge über das Zusammenwirken von Menschen mit Stoffen, mit Städten, mit ihrer Umwelt. Und das ist nicht ein ziemlich wichtiges Thema.
Toilette ist ja nicht gleich Toilette. Ich nehme an, wir beide haben wahrscheinlich stinknormale Porzellanschüsseln, die sich relativ ähnlich sind im Badezimmer, die dort stehen. Anderswo auf der Welt würde man da die Nase rümpfen, weil ja mit dem Po auf der Brille sitzen, das da eher so als eklig gilt. Ist auch abhängig von der Kultur und auch vom Geldbeutel. Viel Auswahl haben aber Milliarden von Menschen nicht. Da besteht eine Toilette oft nur aus einem einzigen Verschlag, für viele aus Eimer, stinkendem Loch im Boden, aus 2 Planken über einer Matschkuhle oder sie gehen direkt ins Freie, ja?
Ja, die Palette ist riesig. Also Japan liebt singende Klos, die dir den Popo föhnen. Und an anderen Orten in Asien habe ich als Korrespondentin auch Toiletten besucht. Die waren nur ein Balken über einem Bach, aber immerhin mit Wellblech-Sichtschutz. Mhm. Manche nehmen einen Stab, an dem man sich dann auf dem Feld hockend abstützt. Woanders ist es eben einfach nur ein Fleckchen Strand. Und 1 Milliarde Menschen defäkiert komplett im Freien, auf dem Feld oder im Garten. Und so verbreiten sich dann bakterielle, virale und parasitäre Infektionen. Und offene Defäkation, so ist der Fachbegriff, wurde als eine der Hauptursachen von Unterentwicklung bei Kindern identifiziert.
Okay, wir merken uns Defäkation. Ja, das wird uns hier noch begleiten.
Ja, und ein anderer Kernbegriff im weltweiten Einsatz für Gesundheit für alle, also von der WHO, von UNICEF, von UN Water, von der World Toilet Organization ist WASH. W-A-S-H, das steht für Wasser, Sanitäreinrichtungen, Hygiene für alle. Und unter dem Stichwort WASH schaut man eben auf Toiletten in verschiedenen Abstufungen. Das geht dann von gesicherter Sanitärversorgung über eingeschränkt bis keine. Also die Fragen sind dann, kann ich ungestört gehen, also sicher? Kann ich mir die Hände waschen? Mhm. Werden die Exkremente angemessen entsorgt und behandelt? Also verschmutzen sie nicht mein Trinkwasser oder mein Essen? Sind sie weit genug weg von mir? Das sind die ganzen Fragen, nach denen WASH eben schaut.
Stichwort Trinkwasser. Viele haben ja gar keinen Zugang dazu. Da fängt das Problem doch schon an.
Ja. So ist es. Es bringt ja nichts, wenn ich aufs Klo gehen und mir sogar die Hände waschen konnte, wenn das dann aber alles unbehandelt in meinem Trinkwasser landet. Mhm. Der ganze, was sagen wir jetzt, Kot, Mist, Fäkalien, was sagst du, Lucy?
Ich sag's mal auf Plattdeutsch vielleicht, das klingt nicht ganz so ordinär. Der Schiet, oder?
Schau mal unsere Redakteurin an.
Ja,
okay, also Schiet. Also nochmal, es bringt ja nichts, wenn der Schiet unbehandelt in meinem Trinkwasser landet. Und sauberes Trinkwasser ist eben ein Riesenproblem. Laut UNESCO-Bericht von März 2024 haben 2,2 Milliarden Menschen kein sauberes Trinkwasser. Und wenn ich menschlichen Exkrementen ausgesetzt bin, habe ich damit gleichzeitig ein hohes Risiko für Diarrhoe, für Trachom und Bilharziose.
Also Parasitenerkrankungen, ja, und Trachom, das ist doch eine Augenentzündung, oder?
Ja, genau, das wird durch Chlamydien verursacht. Das kriegt man zum Beispiel, wenn man sich mit verschmutzten Händen ins Auge fasst. Mhm. Und Wurminfektionen verbreiten sich natürlich auch durch fehlende Toiletten. Und das kann alles insbesondere bei Kindern unter 5 Jahren zu Verkümmerung, kognitiven Beeinträchtigungen oder EED führen, also Environmental Enteric Dysfunction. Das ist eine erworbene Dünndarmfehlfunktion oder es führt zum Tod.
Kognitive Beeinträchtigung, also die Denkleistungen können tatsächlich beeinträchtigt werden. Kannst du das nochmal genauer erklären?
Ja, also schauen wir uns mal nur die Durchfallerkrankungen und ihre Folgen kurz an. In Ländern mit geringem Einkommen erlebt jedes Kind unter 3 Jahren laut WHO 3 Durchfallepisoden pro Jahr. Mhm. Und jede Runde raubt den Kindern die Versorgung, die sie eigentlich zum Wachstum brauchen.
Ja.
Dauert jeweils ein paar Tage. Dem Körper fehlen Wasser und Salze, die man zum Überleben braucht. Und das Ergebnis ist leider ein Teufelskreis, sagt die WHO. Denn Durchfall ist der Hauptgrund für Mangelernährung. Und mangelernährte Kinder erkranken wiederum leichter an Durchfall.
Mhm.
Auch HIV-Infektionen oder überhaupt ein angegriffenes Immunsystem tragen dann dazu bei, dass Durchfall tödlich sein kann.
Und wenn man nicht davon stirbt, dann bleiben aber nachhaltige Schäden zurück, ja?
Genau, das hat Einfluss auf die Entwicklung der Kinder. Denn eine zerstörte Darmflora kann beispielsweise Nährstoffe nicht gut aufnehmen. Die Darmfunktion ist oft gestört. Und dadurch, dass schon so viele Nährstoffe verloren gegangen sind, gibt es eben Unterernährung, Kümmerwachstum, irreversible Gesundheitsschäden, Entwicklungsstörungen. Die Kinder können weniger gut lernen, weil der Körper weniger resistent ist. Und dadurch haben sie dann schlechtere Ausbildungschancen. Und am Ende der Entwicklungskette heißt es dann auch, sie können weniger verdienen als Erwachsene.
Das klingt echt richtig alarmierend, aber kann man da wirklich eine Kausalkette nachweisen? Also, dass ärmere Menschen sowieso schlechteren Zugang zu Bildung und damit auch in der Folge schlechtere Verdienstmöglichkeiten haben, ist ja eigentlich schon, ja, eine Binsenweisheit.
Also das hat mir eine brasilianische Forscherin erläutert, Ana Manja Bosco von der Universität São Paulo. Die hat den jüngsten Sanitärbericht für Brasilien mit erarbeitet. Und fast die Hälfte der Bevölkerung von Brasilien lebt demnach in Unterkünften ohne ordentliche sanitäre Versorgung.
They are hardworking people with limited education. They do not have sufficient funds to maintain a decent standard of living. A shortage of water and absence of toilets and sewage system has dire consequences for their health. They experience a higher incidence of diarrhea and vomiting, which cause them to miss work or school frequently.
Also sie sagt, das sind hart arbeitende Menschen mit beschränkter Bildung. Mhm. Die können sich keinen ordentlichen Lebensstandard leisten. Sie haben zu wenig Wasser, weder Toiletten noch Abwasserkanäle. Und das hat dann eben diese beschriebenen schrecklichen Folgen für die Gesundheit. Sie kriegen leichter Durchfall oder Erbrechen, versäumen die Arbeit, versäumen die Schule. Sie bekommen leichter Lungenentzündungen und Grippe als andere Brasilianer. Es hält sie von der Bildung fern. Und das alles führt dann dazu, dass ihre Zukunft eben weiterhin verschlimmert wird, ihre schwierige und ungewisse Zukunft. So, und in diesem Report, an dem Anna-Manja Bosco mitgearbeitet hat, steht auch, dass langfristig betrachtet diese Krankheiten das Humankapital schädigen, also das Leistungspotenzial, die wirtschaftlich nutzbaren Fähigkeiten der Bevölkerungsteile einer Volkswirtschaft, die erwerbstätig sein können. Humankapital.
Ja, verstehe. Aber die Kausalkette haben wir damit noch nicht belegt.
Ja, okay. Am Ende hast du natürlich recht. Ärmere Menschen haben ohnehin schlechteren Zugang zu Bildung und die mangelnde Sanitärversorgung ist ein Grund mehr dafür. Ne? Viel krank, viel gefehlt, schlecht ausgebildet. Aber verschiedene Studien aus den vergangenen Jahrzehnten, die stellen den Zusammenhang von wiederholten Infektionserkrankungen mit der kognitiven Entwicklung her. Mhm. Besonders Durchfall in den ersten zwei Lebensjahren, aber auch Mangelernährung, veränderte Darmfunktion, durchlässigere Darmwand und so weiter. Allerdings nicht als monokausalen Zusammenhang, sondern so, dass da viele Gründe zusammenspielen. Mhm. Die soziale Einbindung oder auch noch was anderes. Kinder, die durch diese Krankheiten geschwächt sind, die lernen später krabbeln und laufen und sprechen. Und ihr Umgang mit Menschen und Dingen ist darum verzögert. Oder sie werden von Erwachsenen unterschätzt, weil sie so klein und schmächtig sind und darum alle davon ausgehen, dass sie jünger sind. Aber ansonsten ist die Kausalität nicht so klar nachzuweisen. Also ich habe zwar noch einige spannende Studien gefunden, die das so sagen, allen voran eine, die besagt, dass Infektionskrankheiten, vor allem Durchfallerkrankungen, ein Prädiktor für den durchschnittlichen IQ von Bevölkerungen in aller Welt sind. Mhm. Es hieße demnach, je kränker die Bevölkerung, desto geringer die kognitiven Fähigkeiten. Das ist aber eigentlich wirklich nur Korrelation.
Okay. Mhm.
Da hat eine Forschungsgruppe in New Mexico die Länderdaten aus Amerika, Europa, Asien und den Pazifischen Inseln verglichen.
Dann frage ich mal umgekehrt, mit sanitären Einrichtungen steigt die Lebensqualität?
Ja, klares Ja. Sanitäre Einrichtungen können nicht nur Infektionskrankheiten bekämpfen, sondern auch dafür sorgen, dass Menschen einen Zustand des Wohlbefindens erreichen, so sagt das die WHO. Mhm. Nämlich zum Beispiel ihr volles Potenzial ausleben durch eine angemessene kognitive Entwicklung und die Fähigkeit, die Schule zu besuchen und zu arbeiten.
Gibt es dazu auch Untersuchungen, also andersherum in der Beweiskette?
Ich habe mir einen Versuch von 2015 der Universität Stanford in verschiedenen Dörfern in Mali in Westafrika angesehen. Den haben sie in The Lancet Global Health veröffentlicht. Und das war die erste wissenschaftliche Untersuchung, die zeigt, dass sich das Wachstum von Kindern verbessert durch eine Community-led Total Sanitation, also eine gemeindebestimmte Sanitärversorgung.
Aha.
Und es waren 121 Dörfer in Mali. Die Hälfte nahm an dem Sanitärprogramm teil, die andere waren sozusagen die Vergleichsdörfer. Mhm. Und Amy Pickering, eine der Forschenden, hat dann berichtet, Kinder unter 5 Jahren in den Dörfern mit verbesserter Sanitärversorgung waren größer und schwerer. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie untergewichtig werden, war um 17% geringer. Dass sie zu klein waren, sogar um 35% geringer.
Ja, okay. Also halten wir fest, sanitäre Anlagen sind für die Entwicklung von Kindern ein Segen. Lena, noch ein Stichwort, das du am Anfang der Folge genannt hast, war mentale Gesundheit.
Ja, es gibt auch zahlreiche Studien, die Toiletten und Wohlbefinden in Zusammenhang bringen.
Kann ich mir jetzt erstmal auch ganz gut vorstellen, wo ich in unhygienischen Verhältnissen mein Geschäft verrichte, da ist meine Würde eingeschränkt vielleicht.
Ja, das gilt vor allem für Frauen. Das hat ein Review mit dem Blick auf psychosoziales Wohlbefinden festgestellt, also eine Überblicksstudie, die die vorhandene Literatur auswertet und analysiert. Und die Forschenden haben sich 15 Studien aus aller Welt angeschaut, von Indien über Nepal, Bolivien, Mexiko und mehrere afrikanische Länder. Und dabei haben sie 4 Stressoren gefunden. Mhm. Körperliche, finanzielle, soziale und wahrgenommene Ungleichheit.
Was heißt denn wahrgenommen?
Also es gibt Stressskalen, die mit einbeziehen, inwiefern Menschen sich als vernachlässigt oder an den Rand gedrängt fühlen.
Mhm.
Und bei den untersuchten Studien ging es eben um die Versorgung mit sauberem Wasser und um Sanitärversorgung. Und der Stress dabei betraf überproportional Frauen. Mhm. Die sind diejenigen, die dann beim Klogang angegriffen oder beobachtet werden oder die um Wasser feilschen müssen und deren Bedürfnisse nicht ernst genommen werden. Und die Studienautoren empfehlen, diese Faktoren unbedingt mit einzubeziehen, wenn es darum geht, Nutzen und Kosten von Sanitärversorgung abzuwägen. Nach anderen Studien empfinden Frauen Scham, wenn sie sich nicht unbeobachtet erleichtern können. Sie trinken und essen nicht, damit sie nicht aufs Klo müssen. Sie halten ein, eben auch aus Scham, aus Angst vor Gewalt. Sie verspüren also eine große Unsicherheit und Hilflosigkeit, weil sie an der Sanitärsituation kaum etwas ändern können. Und viele dieser Studien haben sich übrigens auf Indien konzentriert.
Das kann ich total nachvollziehen, auch wenn wir hier viel bessere Bedingungen haben. Toiletten sind also auch ein feministisches Thema, ja?
Ja, Toiletten sind bisher ein Ort der Geschlechterungerechtigkeit. In einer ganz, ganz sanften Version kennen wir das ja hier auch. Die Schlange gibt es immer nur vor den Frauenklos. Und nicht, weil wir länger brauchen, sondern in Herrentoiletten werden viel mehr WC-Einheiten eingebaut als in Damentoiletten.
Ja klar, die langen Schlangen kennen wir alle.
Ja, und die Versammlungsstättenverordnung schreibt zum Beispiel vor, dass für 1000 Frauen 12 Toiletten ausreichend sind. Für 1000 Männer gibt es 8 Toiletten und 12 Urinale vorgeschrieben. Laut Arbeitsstättenrichtlinien sind zusätzliche Urinale für männliche Beschäftigte bereitzustellen.
Ja gut, also das kann ich nicht so richtig nachvollziehen.
Nein.
Aber immerhin haben wir Toiletten. Ohne steigt bestimmt auch die Gefahr für Frauen, Übergriffe zu erleben.
Genau, also das mit diesen Versammlungsstättenverordnungen, das wirkt ja wirklich Pillepalle im Vergleich mit anderen Regionen der Welt. Denn der Mangel an sicherem Zugang zu sanitären Einrichtungen führt zu mehr Verbrechen. Dort, wo sich Mädchen und Frauen auf ein Feld oder hinter einen Busch zurückziehen müssen, womöglich auch noch in der Dunkelheit, sind sie besonders angreifbar. Sie werden belästigt, vergewaltigt, ermordet. Und wer den Luxus hat, eine Toilette im eigenen Haus oder zumindest überhaupt eine Toilette mit Wänden zu haben, die man von innen abschließen kann, der hat nicht nur größere Gesundheitssicherheit, sondern ganz einfach mehr Sicherheit für sein eigenes Leben.
Leib und Leben werden also durch Toilette oder Nicht-Toilette beeinflusst.
Aber auch Kopf und Können. Denn der Mangel an sauberen oder überhaupt Toiletten betrifft auch die Bildung. Ne? Wenn eine Schule keine sanitären Einrichtungen hat, stellt das vor allem für Mädchen ein Problem dar. Besonders dann, wenn sie die Pubertät erreicht haben, dann haben sie keine Möglichkeit, sich während ihrer Periode zu säubern, irgendwie unbeobachtet auch Tampons oder Binden zu wechseln. Dann führt das oft dazu, dass sie während dieser Zeit den Unterricht verpassen, also bis zu einer Woche im Monat, weil sie dann lieber zu Hause bleiben.
Oh je.
Das habe ich auch selbst gesehen in Laos beispielsweise. Mädchen können nicht auf weiterführende Schulen gehen, wenn keine Klos und Waschhäuser da sind. Und manche brechen dann auch den Schulbesuch ganz ab. Es zieht einfach eine ganze Menge nach sich. Die Schule stellt ja auch einen Schutz dar und den verlieren sie dann. Und ihre Chance, ihre Situation zu verbessern, sie bleiben arm am Ende. Mhm. Oder sie werden in eine Frühehe gezwungen. Denn laut UNICEF verringert nur ein einziges Jahr auf einer weiterführenden Schule die Wahrscheinlichkeit einer erzwungenen Heirat um mindestens 5%.
Oh, krass.
Also heißt, Mädchen, die länger zur Schule gehen, heiraten später und bekommen weniger und gesündere Kinder.
Mhm.
Jedes Jahr, dass ein Mädchen länger zur Grundschule geht, sorgt dafür, dass es später 10-20% mehr verdient, sagt das Kinderhilfswerk UNICEF. Und der Verlust von Bildung schlägt sich dann auf das ganze Land nieder. Denn gerade in armen Ländern könnten gebildete Frauen dafür sorgen, dass Armut endet.
Unglaublich, wie das alles miteinander zusammenhängt. Mhm. Aber sag mal, noch mal kurz zurück zu dem, wovon wir eben sprachen. Einhalten, nicht essen, nicht trinken. Vor allem, das ist doch dann auch wieder gesundheitsschädlich.
Ja, das geht voll auf die Nieren und auf die Leistungsfähigkeit. Es gibt eine ganze Kette von Folgeeffekten.
Ja, erlaube mir einen kurzen Schlenker vor die eigene Haustür, auch wenn das im Vergleich jetzt minimale Probleme sind. Aber Scham, vielleicht auch Ekel, gibt's das nicht auch bei Kindern in Deutschland? Weil ich erinnere mich an diesen Toilettenbericht, der 2023 veröffentlicht wurde.
Exakt. Da ging es um Schultoiletten in Deutschland. Das ist eine Erhebung von der GTO, der German Toilet Organization. Die sagt, seit es sie gibt, seit 2005, treten ganz viele Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter an sie heran, um zu erfahren, was sie mit dem Problemfall Schulklo machen können. Und die erzieherische Komponente des Klos, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber die GTO sagt, die Schultoilette ist der erste Ort in unserer Gesellschaft, an dem unsere Kinder unbeaufsichtigt von Erwachsenen mit öffentlichem Eigentum umgehen. Der Ort habe einen großen pädagogischen Wert.
Ja, so habe ich es auch noch nie gesehen. Und was genau ist das Ergebnis des Toilettenberichts für die Schulen?
Die GTO hat zusammen mit dem Institut für Hygiene und Public Health der Uni Bonn eine Studie an 17 Berliner weiterführenden Schulen gemacht, dabei knapp 1000 14- bis 16-Jährige befragt und ein Ergebnis jetzt zum Thema Einhalten. Knapp die Hälfte versucht, die Schulklos nicht zum Pinkeln zu benutzen. Also sie versucht es zu vermeiden oder sagt, auf gar keinen Fall, nur zu Hause. Und beim großen Geschäft, so hieß das in den Fragebögen, haben 85% gesagt, dass sie das vermeiden. Und 2/3 sagen, auf gar keinen Fall.
Wahnsinn, totaler Stress natürlich, also im Körper und Kopf. Konzentration ist quasi unmöglich, wenn die ganze Zeit Riesendruck auf Blase und Darm herrscht und man nur denkt, wann kann ich endlich nach Hause aufs Klo? Mhm. Kennst du das eigentlich auch? Du warst ja als Korrespondentin in Südostasien unterwegs und hast dich da auch mal erwischt, zum Beispiel mit Durchfall?
Ja, so richtig fing da meine eigene Toilettenreise, also mit dem Thema auch, in der Südsee an. Da war ich auf Kiribati, mitten im Pazifik. Und das ist so schön, hör mal, so klingt das da.
Ja, man meint Palmenstrand, türkisblaue Lagune, das Paradies.
Ja, von wegen. Ich war eigentlich da, um zum Thema Klimabedrohung zu recherchieren. Aber die Frau, mit der ich da viel unterwegs war, die war auf der Insel auch für Sanitärversorgung zuständig, von der Regierung eingesetzt. Und sie hat erzählt, dass früher Toiletten nicht wirklich ein Thema waren, weil sich alle in die türkisblaue Lagune erleichtert haben. Fertig. Aber die Bevölkerung auf der Hauptinsel ist gewachsen. Es ist zu viel Schied, der wird dann in Trinkwasservorräte gespült und viele Kinder sterben. Also die Rate ist 56 von 1000 Kindern unter 5 Jahren.
Oh wow.
Bei uns sind es 3 bis 4. Und zwar die meisten an Durchfallerkrankungen. Und darum ist unter den Frauen in den Dörfern das Bewusstsein gewachsen, Klos sind wichtig. Und der Welttag der Toilette, den gibt es ja jedes Jahr im November, der wird darum da auch richtig gefeiert. Aber die Reise ist wirklich noch lang auf Kiribati. Es gibt ganz wenig Klos, es gibt ein paar Plumpsklos. Und da habe ich einmal eins gesehen, das war so eine Schüssel. Aber da wurden dann Hühner und Schweine in dieser Kabine drin gehalten. Naja, und auf jeden Fall auf Kiribati bin ich zum ersten Mal während meiner ganzen Reisen in Südostasien richtig heftig erkrankt. Und danach bin ich zurückgekehrt, kam dann im Changi Airport in Singapur an und der hat die hübschesten, duftigsten, saubersten Toiletten und ich war so glücklich und habe dann angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen, denn in Singapur sitzt auch die World Toilet Organization, die WTO, die wird gegründet und geleitet von Jack Sim und der hat übrigens extra dieselben Initialen gewählt wie für die World Trade Organization, weil Geschäft und Geschäft für ihn gleich wichtig sind, sagt er.
Also Geschäft und Geschäft, dann lass uns doch mal über die wirtschaftliche Komponente sprechen. Investitionen in Sanitärversorgung lohnen sich doch, oder?
Sanitärversorgung ist eng mit Bildung und Gesundheit verknüpft. Jeder Dollar, der in Sanitärversorgung gesteckt wird, bringt bis zu 9 Dollar an verbesserter Produktivität durch verbesserte Gesundheit und andere Vorteile. Das sagen Studien, die das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen zitiert. Und bei einem Toilettenkongress in China sagte Bill Gates, eine nicht gesicherte Sanitärversorgung koste die Wirtschaft geschätzte 223 Milliarden US-Dollar durch höhere Gesundheitskosten, verlorene Produktivität und Löhne.
Na, das müsste doch für die Politik interessant sein.
Ja, das ist übrigens auch ein Ansatzpunkt, den Jack Sim verfolgt, eben der Gründer der World Toilet Organization. Wenn er Regierungen vom Sinn des sanitären Engagements überzeugen will, dann sagt er, Hygiene und Toiletten verhindern Krankheiten, steigern die Produktivität ihrer Bevölkerung und bringen mehr Steuereinnahmen. Er war früher Unternehmer und er war schon im Alter von 30 Millionär. Er weiß also, welche Argumente wirtschaftlich bei wem verfangen. Mhm. Zum Beispiel auch auf dem Heiratsmarkt können Toiletten eine Rolle spielen.
Was?
Ja, es gab eine Kampagne einer Bezirksregierung in Indien. No toilet, no bride. Also ne, keine Toilette, keine Braut. Also werden dann quasi Toiletten eingesetzt, um die Attraktivität zu steigern. Als Statussymbol bei der Partnerinnensuche.
Okay, mein Haus, mein Auto, meine Toilette.
Genau, okay, meine Braut dann.
Meine Braut, gut.
Das klingt lustig, ist aber halt deshalb bemerkenswert, weil in vielen Gebieten, vor allem wohl für Männer, Überzeugungsarbeit nötig ist, um den Sinn von Toiletten zu sehen und diese Investition zu tätigen.
Ja, ich wollte mich auf gar keinen Fall auch darüber lustig machen. Hat ja einen ernsten Hintergrund. Das hat man doch in Indien auch nicht nur regional versucht, oder?
Ja, so ist es. Da hat die Regierung vor 10 Jahren eine große Kampagne gestartet für ein sauberes Indien. Das war bis dahin noch das Land mit den meisten Menschen, die im Freien defekieren. Mhm. Da wurden Filmstars und Spitzensportler rangeschleppt, die ihre Liebe zu Toiletten demonstrieren sollten. Hohe Beamte haben Toiletten gereinigt. Der Präsident hat immer wieder betont, dass Toiletten Gesundheit und Würde vor allem für Frauen fördern. Und dann haben sie einen herrlichen Bollywood-Film gedreht, Toilet, a Love Story.
If you change nothing, nothing will change.
Und das finde ich schon erstaunlich. Eine Liebesgeschichte, in der der Mann als Liebesbeweis eine Toilette ins Dorf bringt.
Ach, das klingt ja fast auch ein bisschen albern, aber gut, wenn es hilft.
Es gibt auch eine Studie aus Brasilien dazu, dass diejenigen, die eine gute Sanitärversorgung haben, eher bereit sind, Steuern zu zahlen und ihre Bezirksregierung positiver sehen.
Na bitte, das ist ja noch ein Einzahlen auf die Demokratie, ja?
Ja, das heißt, Toiletten können auch eine Art Instrument für politische Macht sein. Das sieht man auch in der Geschichte, sagt die Historikerin Franziska Neumann.
Das ist halt nicht von ungefähr, dass gerade in dem Zuge der kolonialen Expansion halt solche Fragen auch immer wieder eine Rolle spielen. Also sozusagen, wie dreckig sind eigentlich die anderen Länder, die anderen Zivilisationen, Kulturen, die zum Beispiel Engländer im Zuge ihrer globalen Expansion kennenlernen.
Sie nennt das den Zivilisationsüberlegenheitsduktus der Engländer.
Mhm.
Die machen die Sanitärversorgung der Inder schlecht, sozusagen als Machtdemonstration. Ihr unhygienischen, unwerteren Menschen, wir Kolonisatoren bringen euch Zivilisation.
Das ist natürlich auch Teil dieser Geschichte, dass man aufwerten und abwerten kann über das Sprechen von oder Zusprechen von sozusagen sauberlich, also Sauberkeit, Reinlichkeit.
Aber wer in anderen Kulturkreisen was verändern will, der sollte erstmal verstehen, wie die bisherigen Muster sind. Das haben die Briten damals überhaupt nicht kapiert, erzählt Franziska Neumann. Indien zum Beispiel besteht ja nicht nur aus Gegenden ganz ohne Toiletten, sondern es gibt auch einfach eine andere Toilettenkultur mit Hockklos statt der klassischen Klobrille. Und das kannten die Engländer nicht zum Beispiel. Sie haben die gewachsenen Kulturen nicht gesehen und auch nicht danach gefragt.
Wer hat Kontakt mit Fäkalien, wer nicht? Wie rein, wie unrein ist das? Und das verstehen die Engländer nicht und versuchen sozusagen dann ihrer Meinung nach ein effizientes System aufzubauen. Und das funktioniert vorne und hinten nicht.
Das zeigt, man sollte erstmal versuchen, die örtliche Toilettenkultur zu verstehen. Die Frage, wie mit Fäkalien bisher umgegangen wurde, auch in sozialer Hinsicht, ist halt sehr wichtig, wenn man sinnvoll und effizient was bewegen will.
Okay, das war damals im 18. Jahrhundert so, aber heute geht man doch anders daran, oder?
Ja, wenn es gut läuft, ja. Aber wenn es schlecht läuft, tritt so ein White-Savior-Komplex auf. Also die Helfer aus dem reichen Norden kommen und machen es schlimmer.
Mhm.
Und nicht nur in Indien ist darum die sogenannte Community-Led Total Sanitation, also die gemeindegeführte Sanitärversorgung, als Ansatz wichtig, um ein Bewusstsein zu schaffen, dass ein Problem existiert und sich anzuschauen, was ein gelungener Weg wäre, damit umzugehen. Darüber habe ich auch mit Malte Schremmer gesprochen. Das ist der Gründer von Goldeimer, ein Unternehmen, das unter anderem durch den Verkauf von Toilettenpapier die Lösung der Sanitärkrise voranbringen will.
Ja, und bevor du jetzt weitermachst, an dieser Stelle ein Disclaimer. Wir wollen da transparent sein. Wir als Redaktion kennen Goldeimer ganz gut. Es gibt da persönliche Verbindungen durch unsere Kollegin Maja Bachtiarewitsch, die im Wechsel hier mit mir moderiert. Aber genau aus diesem Grund hat sie an dieser Folge auch nicht mitgearbeitet.
Jedenfalls, Goldeimer fördert mit dem, was das Toilettenpapier einbringt, Projekte im Wash-Bereich in Guatemala, Uganda und Kenia. Wash nochmal, Water, Sanitation and Hygiene for All. Und nach eigenen und anderen Erfahrungen weiß Malte Schremmer eben, wie wichtig es ist, die Menschen vorher einzubeziehen.
Ich glaube halt nicht, dass dieses Gießkannenprinzip funktioniert, dass ob das jetzt Spendengelder sind oder irgendwelche staatlichen Fördergelder, dass man ankommt und sagt, so, wir bauen jetzt mal hier eben 100 Toiletten hin und dann ist das Problem erledigt. Weil die werden dann auch ganz gerne mal als Fahrradschuppen benutzt oder sind teilweise von der Wertigkeit deutlich qualitativer oder wohnhafter als die eigene Hütte, dass man auch einfach in diesen schönen neuen abgeschlossenen Betonbau auch einfach mal eingezogen ist. Also es sind alles Geschichten, die habe ich nicht live erlebt, aber die höre ich immer wieder von Menschen, die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind, die halt sagen, dieser Ansatz, wir bauen einfach da was hin und dann wird das schon, der ist gescheitert. So, und deswegen ist eigentlich der kommunikative Ansatz, überhaupt erstmal Aufklärungsarbeit zu machen, der viel wichtigere. Und das dann am Ende des Tages vielleicht auch zu koppeln mit einer sozialunternehmerischen Logik.
Aber warte mal, Lena, um die Sanitärversorgung zu verbessern, überhaupt für alle Menschen sicherzustellen, ist da die Wassertoilette überhaupt noch das Richtige? Weil ich dachte ja immer, Wasserklosetts sind eine echte Errungenschaft. Abtransport von Erregern, super Erfindung. Aber mit Blick auf den Wasserverbrauch noch zeitgemäß?
Ja, also es ist unbedingt eine Errungenschaft, denn Hygiene ist ja unabdingbar. Das ist völlig klar. Man muss Mensch und unbehandelte Ausscheidungen voneinander fernhalten. Dem widerspricht niemand. Aber wie man die Hygiene erreicht, das ist eben eine große Frage. Und für viele Belange, um die es bei der Sanitärversorgung geht, ist die Wasserspülung echt kontraproduktiv, sagen Forschende, mit denen ich gesprochen habe. Und ganz simpler erster Grund ist zum Beispiel, die weltweite städtische Bevölkerung, die mit Wasserknappheit konfrontiert ist, die wird sich voraussichtlich von 930 Millionen im Jahr 2016 auf etwa 2 Milliarden Menschen im Jahr 2050 verdoppeln.
Oha.
Und der UN World Water Development Report von 2023 warnt vor der unmittelbaren Gefahr einer globalen Wasserkrise. Uns droht also eine Wasserkrise, das heißt Toiletten, so wie wir sie kennen, mit Wasserspülung. Wie soll das jemals in Ländern funktionieren, die in viel trockeneren Zonen liegen?
Absolut berechtigte Frage. Also sagen wir es mal so, die Toilettenspülung muss mit der Zeit gehen. Wir können es uns nicht mehr leisten, künftig Trinkwasser zu nehmen und genau dort im wahrsten Sinne des Wortes reinzupinkeln und das dann auch noch für ein Heidengeld wieder aufzubereiten. Und nun?
Tja, also ist völlig klar, dass dort Trockentoiletten die Lösung sein müssen. Aber eben nicht nur dort, sondern auch bei uns.
Ui, das ist ein ziemlich ungewohnter Gedanke.
Das Thema heißt Sanitärwende.
Alles klar, jetzt sind wir an einem ziemlich überraschenden Punkt angekommen. In welchem Sinn ist denn jetzt hier die Rede von Wende?
Sanitärwende soll heißen, nicht mehr linear einfach alles wegspülen, was wir ausscheiden, sondern es als Wertstoff betrachten, auffangen und in einen Kreislauf bringen.
Okay, was genau willst du mit Kreislauf sagen? Als Dünger?
Ja, genau. Unser eigener Mist sozusagen, aber natürlich aufbereitet.
Aber das ist auch ein bisschen eklig.
Das dachte ich erst auch, aber es gab verschiedene Stationen in meiner Recherche und mittlerweile sehe ich das ganz nüchtern. Ich habe mit ganz verschiedenen Menschen gesprochen. Ich war bei der ersten Recyclinganlage für Inhalte aus Trockentoiletten in Deutschland. Und vor allem habe ich mit Ariane Krause gesprochen. Die habe ich am Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau in Großbeeren südlich von Berlin getroffen. Auf das war ich am Anfang meiner Recherchen schon mal gestoßen. Ich dachte aber, Gemüsepflanzen? Moment, ich will doch zu Toiletten recherchieren. Aber am Ende der Recherchereise hatten mich so viele zu Ariane Krause geschickt, dass ich sie treffen musste. Ihr hört warum.
Wir laufen hier durchs Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau?
Ja, genau.
Okay, hallo Ariane.
Hallo. Hallo.
Warum muss ich mit dir reden?
Ja, weil ich mich auch mit Klos beschäftige, aus verschiedenen Perspektiven und auch schon länger. Und ich habe mich erst mit Klos beschäftigt im Kontext Entwicklungszusammenarbeit und kleinbäuerlicher Landwirtschaft in Tansania, wo es eben darum ging, sozusagen irgendwie eine Lösung zu entwickeln für all die Menschen, die noch keinen Zugang zu nachhaltiger Sanitärversorgung haben. Und bin quasi so ein bisschen los, wie vielleicht viele. Ne? Ich habe jetzt hier eine gute Ausbildung, ich habe viele Privilegien. Wie kann ich das jetzt nutzen, um anderen zu helfen? Und habe dann unterwegs rausgekriegt, dass ich, wenn man wirklich helfen will, wir uns aber auch über unsere, also vor unserer eigenen Haustür schauen müssen. Dass nämlich unser Sanitärsystem, was wir haben, zwar super bequem ist und komfortabel und auch hygienisch gerechtfertigt war in der Vergangenheit, aber das ist letztlich auch nicht als nachhaltiges Sanitärsystem. Das heißt, wenn man so Nachhaltigkeitsentwicklungsziele, nachhaltige Sanitärversorgung für alle, haben wir eigentlich, können wir sagen, 80 Millionen Menschen in Deutschland haben auch keinen Zugang zu nachhaltiger Sanitärversorgung.
Ja. Das haben wir ja am Anfang schon mal gehört und ich frage mich immer noch, was soll denn das heißen? Was meint sie da jetzt?
Also, wir haben zwar Klos, aber nachhaltig sind die nicht, weil ja alles weggespült wird. Das ist kein Kreislauf. Und Ariane Krause sagt, was sie da in Tansania gesehen und mitentwickelt hat, das birgt ein enormes Potenzial. Das sind trockene Sanitäransätze ohne Wasserspülung. Und die setzen eben auf eine Kreislaufführung der Nährstoffe. Sprich, aus dem, was wir ausscheiden, wird Dünger gemacht. Und in Tansania hatte Ariane Krause damit Erfolg.
Also ich habe es da geschafft, mit so einem Kacke-Kohle-Kompost den Maisertrag zu vervierfachen, was so vor Ort schon ein bedeutender Beitrag dann auch zur Ernährungssicherheit ist und das mich selber auch einfach wirklich überzeugt hat, mit diesen Düngern weiterzuarbeiten. Und ich habe aber auch gesehen, dass es schwierig ist, dass sich so Ansätze wirklich durchsetzen, solange die Gleichung ist, Trockentoiletten für den globalen Süden, Wassertoiletten für den globalen Norden.
Das finde ich ja im Sinne von Ethnozentrismus mal eine ganz interessante Perspektive. Wir können von Tansania lernen. Drösel mal bitte auf im Detail. Wie kommen wir jetzt von Tansania zu Trockentoiletten in Deutschland und was sind Trockentoiletten überhaupt?
Ja, also wir, der globale Norden, muss vorangehen. Nicht nur, weil es moralisch richtig ist, sondern auch für unsere eigene Gesundheit, für unsere Ressourcen. Ariane Krause ist Wirtschaftsingenieurin und das fand ich am Anfang ein bisschen verblüffend, aber eigentlich ist es logisch. Sie geht halt mit dem Blickwinkel der Ressourcen und der Kreislaufwirtschaft an das Thema Toiletten ran. Und sie sagt eben, wir verschmutzen die Ressource Wasser. Das wird nur zum Teil in der Kläranlage aufbereitet und da auch nur zu einem hohen Preis. Wir verbrauchen viel Energie und trotzdem kriegen wir viele Schadstoffe nicht raus aus dem Wasser, sondern die landen in der Umwelt. Mhm. Und die Nährstoffe gehen verloren, also das, was in unseren Ausscheidungen drin ist. Die müssten wir aber im Kreis führen. Also da geht es um Phosphor, um Kalium, um Stickstoff, Calcium, Magnesium. Das spülen wir bisher mit unseren Exkrementen weg. Dabei bräuchten die Pflanzen es und damit auch wir am Ende wieder. Es gibt zwar Bestrebungen in der Wasser- und Abfallwirtschaft und es gibt auch ein paar politische Zielvorgaben, Phosphor in den Kläranlagen rauszuholen. Aber das ist ja eigentlich zu kurz gedacht und nur ein Element von den eben aufgezählten. Ariane Krause macht da mal schnell eine planetare Darstellung auf.
Klimawandel kann man sozusagen eine einfache Gleichung davon ist ja, es ist eine große Verlagerung von Kohlenstoff aus der Erde in die Luft. So, und diese große Verlagerung dieses Elements führt zu einem ökologischen Veränderung und Ungleichgewicht. Und das Gleiche gilt aber auch für andere Elemente. Eben Phosphor holen wir auch aus der Erde und bringen es in die Gewässer. Stickstoff holen wir aus der Luft und bringen es in die Gewässer. Und Kalium auch aus der Erde und bringen es in die Gewässer. Also auch da haben wir so große Verlagerungen von Elementen, die aber unsere Erde in Ungleichgewicht bringen.
Sie bezieht sich dann auf das Konzept der planetaren Grenzen. Das heißt, es geht darum, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, bezogen auf verschiedene Umweltbereiche. Wenn wir innerhalb dieser Grenzen bleiben, ist die Erde auch in Zukunft noch bewohnbar. Das ist dann der grüne Bereich. Ne? Alles gut, grüner Bereich. Aber wir sind eben in fast allen Aspekten schon im gelben Bereich oder im roten, also in Klimaerhitzung, in Veränderung der Landnutzung, Integrität der Biosphäre. Und der Punkt der biogeochemischen Flüsse ist tiefdunkelrot, also Stickstoff- und Phosphorkreisläufe, tiefdunkelrot. Da hat es extra eine neue Farbe gegeben, erzählt Ariane Krause bei der jüngsten Aktualisierung dieser Betrachtung vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, um eben klar zu zeigen, hier ist null Kreislauf mehr, um diese Veränderung klar zu zeigen von grün auf tiefdunkelrot.
Und das ist genau diese große Verlagerung, dass wir eben die Nährstoffe aus Luft oder Boden nehmen und sie landen in den Gewässern. Und das hat mittlerweile eine dramatische Auswirkung.
So, und der Lösungsansatz lautet Trockentoilette, die ohne Wasserspülung funktioniert. Das hast du vielleicht schon mal im Schrebergarten gesehen oder auf Festivals. Da nimmst du einen Becher Einstreu oder Stroh mit zu deiner Sitzung und kippst das dann da drauf. Und das wird am Ende abgeholt. Und zwar getrennt, nach flüssig und fest, weil beide Teile getrennt behandelt werden.
Ja, jetzt erzähle ich dir mal was. Ich kenne mich damit sogar ganz gut aus.
Cool.
Ich habe nämlich so einen Camper. Da machen wir das genau so. Das geht aber ja nicht allen so. Also deshalb erkläre ich nochmal kurz, wie genau das getrennt wird. Man kann den Urin durch den Feststoff laufen lassen oder daran vorbei und pumpt es dann per Drainage ab zum Beispiel.
Genau, das ist die eine Möglichkeit. Oder man trennt es direkt vorher mit einem Einsatz in der Toilette oder ganz elegant durch eine Urinableitung mit Teekanneneffekt. So nennt es der Produzent. Du sitzt drauf und lässt laufen. Der Urin rinnt dann vorne an einem Edelstahlboden entlang in eine Ableitung, die darunter versteckt ist. Oder natürlich dritte Möglichkeit, wenn du nur klein musst, pinkelst du direkt ins Urinal. Das gibt es auch als Unisex-Variante. Hock und steh. Was habt ihr denn für eine?
Also wir haben uns so einen Kasten gebaut mit einem Loch und da ist ein Trenneinsatz drin. Der Urin wird weitergeleitet in einen Kanister und fürs große Geschäft nutzen wir Sägespäne. Und ich muss ehrlich sagen, es stinkt auch nicht. Also ich bin total begeistert davon. Und wir haben mal bei Freunden Urlaub gemacht, die in ihrem Garten Kompost aus Kot nutzen. Ja, da haben wir dann jeden Tag unseren Haufen draufgeworfen. War ein bisschen ungewohnt, ein bisschen komisch. Genau, aber da haben wir das halt so getrennt.
Cool, sau cool. Quasi schon Sanitärwende umgesetzt.
Und da will ich auch gleich mal anknüpfen. Wir haben jetzt getrennt. Wo kommt das Zeug dann hin?
Na, dafür nehme ich euch mal mit in das Eldorado der Nachhaltigkeit.
Wir sind hier in Eberswalde Ostend. Das ist nordöstlich von Berlin. Und wir stehen hier auf Deutschlands erster Recyclinganlage für Inhalte aus Trockentoiletten.
Das ist Florian Augustin, das ist der Gründer und Chef von Finizio. Das ist ein Unternehmen, das die Inhalte deiner Trockentoilette abholt und recycelt. Hinter dem städtischen Recyclinghof in Eberswalde ist ein Versuchsgelände für die Sanitärwende. Da steht ein Hänger, auf dem steht »Nach uns der Humus« und »Katastrophenschutz«.
Da sind die Karlauer versteckt, ja?
Ja, und die sind nicht von mir. Bei Finizio stehen dann eben so Eimer in verschiedenen Größen. Das sind die einzelnen Toilettenbehälter. Da stehen zum Beispiel auch Riesenkanister mit 15.000 Liter Urin vom Ärztekonzert in Berlin-Tempelhof, weil Finizio auf dem Konzert die Toiletten gestellt haben. Und da stehen mehrere Container, die beschriftet sind, wie zum Beispiel ein silberfarbener Quader, auf den wir jetzt zulaufen. Future Sanitation, also die Zukunft. Zukunftsweisende Sanitärsysteme, da steht es auch dran. Mit einer großen Kurbel, was ist das genau?
Das ist einer unserer Hygienisierungscontainer. Das ist quasi der Türsteher unserer Recyclinganlage. Also alle gesammelten Feststoffe aus den Trockentoiletten werden erstmal in einen solchen Container entleert. Die sind ja 30 Kubikmeter groß, im Innenbereich komplett in Edelstahl gebaut. Dort werden die Behälter rein entleert. Der Container hat am Boden Belüftungsrohre, wo mit einem Lüfter Luft durchgeblasen wird, sodass die Biomasse, die wir in diesen Containern sammeln, eben mit Sauerstoff versorgt wird und auf die Weise eine mikrobielle Selbsterhitzung stattfindet. Also die Mikroorganismen werden so aktiv, die fangen da drin quasi wirklich an zu tanzen und dadurch wird es in dem Container sehr, sehr warm. Und das bringt Temperaturen von bis zu 83 Grad Celsius, haben wir da drin schon mal gemessen, ohne wirklich viel Strom zu verbrauchen. Also die Containerlüftung braucht gerade mal 80 Watt an Strom. Und das reicht aus, um eben, also 12 Tonnen Toiletteninhalte sind da drin, 80 Watt reichen aus, um das eben auf bis zu 80 Grad Celsius zu erhitzen.
Und wenn der Container voll ist, dann sind da ungefähr 12 bis 15 Tonnen Toilettenfeststoffe drin. Mhm. Die werden dann da drin mindestens 7 bis 10 Tage auf diese Temperatur erhitzt, um eine Vorhygienisierung herbeizuführen, erzählt Florian Augustin. Und so können Sie alle weiteren Arbeitsschritte des Recyclingverfahrens technisch vereinfachen. Und jetzt kommt Tina Turner ins Spiel.
Tina Turner?
Ja, ich hab's schon gesagt. In diesem Business liebt man anscheinend Wortwitze. Tina ist ein Kompostwender, also Turner.
Okay.
Wir stehen jetzt nämlich am sogenannten Humusregal, eine Maschine bzw. ein ganzes Anlagenkonzept. Also Regal, das heißt, es soll in verschiedenen Reihen übereinander gestapelt werden. Das sieht dann so aus, von so wie Containergröße irgendwann mal aufeinander gestapelt.
Mhm.
Bisher gibt es aber nur die untere Regalreihe. Und daran arbeiten sie seit 4 Jahren, um die bestmögliche Kompostqualität zu erreichen und dabei eben auch die Mengen möglichst hochfahren zu können, sagt Florian Augustin. Also je mehr dann an Menge da ist, desto mehr Regalfächer wird es eines Tages geben. Und Tina turnt, also dreht die Masse immer wieder um, damit kontrolliert genügend Sauerstoff zugeführt werden kann. Und sie fährt auf Schienen über die Miete hinweg.
Was heißt Miete?
Miete ist, so heißt es in der Landwirtschaft, das ist diese Lagerform von Schüttgütern, die kennt man von Zuckerrüben oder so. Also die manchmal so auf den Feldern liegen, bevor sie auch abgeholt werden. Das ist ein Haufen, dreieckig angeordnet, ganz lang, überdacht. Der hat Wände und das ist eben nur der erste Baustein von vielen, das Erstregalfach. Und normalerweise fährt der Kompostwender nicht automatisch, wie das jetzt Tina Turner macht, sondern in einer großen dieselbetriebenen Maschine mit einem Menschen im Cockpit in Schneckengeschwindigkeit durch einen langgezogenen Haufen durch, wo alles von innen nach außen gewirbelt und von außen nach innen gewirbelt wird, damit das Material schön homogen durchmischt wird und auch Sauerstoff gut rankommt. Und das in den ersten 20 Tagen täglich. Und weil das sehr personalintensiv ist, sind sie bei Finizio eben auf dieses Humusregal gekommen.
Das Humusregal ist eine Idee, dieses Verfahren, was in 6 bis 8 Wochen phänomenal hohe Humusqualität hervorbringt, eben auch in eine wirtschaftliche Dimension zu bringen, die eben auch skalierbar und zukunftsfähig ist. Weil hier eben die Maschine auf einer Kranbahn läuft und in diesem Regalsystem besteht eben die Möglichkeit, dass wir das wie so eine Art Parkhaus in mehreren Etagen übereinander sehr platzsparend darstellen.
Aber sag nochmal, was liegt da in diesem Regal? Ist es das, was ich denke, in Reinform?
Nee, unser Kot, unser Sheet, macht nur 1/6 des Ganzen aus.
Aha.
Denn wer eine Trockentoilette benutzt, der mischt ja sowieso direkt ein Streu da rein, also Strohmehl plus Klopapier. Dann gibt man noch Tonminerale dazu, also toniger Lehm aus einer Kiesgrube.
Mhm.
Dann einen kleinen Teil bereits fertigen Humusdünger. Also wenn man selbst Joghurt macht, gibt man ja auch eine Art Impfung dazu. Vielleicht kennt man das. Dann kommt noch Wiesenmaat dazu und 1/3 Grünschnitt.
Mhm.
Und bei Finizio machen sie ihre Mieten nur 2 Meter breit, denn in zu großen Mieten würde die Masse die Poren zerdrücken. Und Wasser und Ton würden nicht mehr die Mitte des Haufens erreichen.
Okay.
Sie messen dann immer nach. Es darf höchstens 65 Grad Temperatur haben, mindestens 55-60% Feuchtigkeit und 5% Sauerstoff.
Klingt ganz schön umständlich.
Mhm.
Lohnt sich das?
Noch nicht so richtig. Also darum wollen sie das ja eben mit diesem Kompostregal industriell skalierbar machen, wie es so schön heißt. Und Florian Augustin sagt auch, dass sie oft belächelt werden, weil das Verfahren so arbeitsintensiv ist. Das ist ein Kompostierverfahren, das wurde schon in den 1950er Jahren entwickelt. Kontrolliert sauerstoffversorgte Kompostierung nach Lübcke-Hildebrandt. Und den Sauerstoff fügen sie auch hinzu, wenn sie messen, dass es zu wenig gibt. Dafür gibt es Sauerstoffleisten im Boden des Humusregalfachs.
Und wie lange dauert es dann, bis der Dünger fertig ist?
Also im ersten Schritt 20 Tage lang täglich wenden, dann immer seltener. Insgesamt 6 bis 8 Wochen kompostieren lassen, wenn alles optimal läuft. Und dann habe ich einen qualitätsgesicherten Humusdünger. Das Endprodukt sieht so aus. Schau mal, vor
steht
dir
schon die
steht
ganze
ein
Zeit
Glas.
Hier zwischen uns. Man könnte denken, es ist eine Marmelade, die du mir mitgebracht hast. Ja, es ist so ein Glas. Ja.
Nimm mal
und
ein
hier, ja, genau. Hit Humusdünger aus Inhalten aus Trockentoiletten steht hier drauf. Und ich mach's mal auf, ja?
Mhm.
Darf ich's anfassen?
Na klar.
Ja, ich bin da ja nicht so zimperlich, ne?
Genau, du kennst das ja.
Mhm. Oh, das ist ja echt. Ja, das ist wie bei mir im Garten. Ja, na, wirklich.
Das ist echt
und
schön.
Und riecht überhaupt nicht.
Genau, riecht überhaupt nicht. Und ich möchte da gerne mal den Macher selber das beschreiben lassen. Der hat mir dann auch einen Riesenhaufen von diesem Hit HIT, eben Humusdünger aus Inhalten von Trockentoiletten, gezeigt und schwärmt so schön.
Mir geht es jetzt gar nicht um diese kleinen Tonbällchen hier, sondern wirklich um diese Millimeter, zwei Millimeter großen Krümel, die einfach wirklich eine Meisterleistung der Mikrobiologie ist, die eben so aufzubauen. Diese Humuskrume.
Das klingt jetzt so ein bisschen werblich, aber wie er so begeistert vor diesem Humushaufen stand und von der Wasserhaltekapazität schwärmte. Und wenn das dann auch so stimmt, ne? Wenn man sich damit dann eben gegen Erosion wappnen kann. Es war so enthusiastisch, wie man sich das wirklich öfter mal wünscht von Gesprächspartnern. Und gerade in Brandenburg, meint Florian Augustin, mit diesen ganzen sandigen Böden.
Stimmt, ja.
Wäre dieser Dünger wirklich der Hit.
Verkaufen die das denn schon? Und darf man das tatsächlich auf dem Feld ausbringen?
Bisher gibt es nur Feldversuche in konventioneller Landwirtschaft. Mhm. Bio, die eigentlich total interessiert daran sind, darf keine Feldversuche machen laut EU-Verordnung.
Okay, das ist jetzt der Feststoff. Was ist denn mit dem Flüssigen?
Den gibt es auch. Das ganze Gelände ist ja groß und da steht noch ein Container, ein Labor, auch mit einem Karlauer drauf, Kulturinstitut, eine Urinaufbereitungsanlage für den Recyclingdünger der Zukunft. Da ist eben auch an diesen ganzen Projekten, die sich da auf diesem Gelände finden, ist unter anderem auch das Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau beteiligt. Das haben wir ja schon kennengelernt mit Ariane Krause. Und sie erklärt sehr schön, was in dem Container passiert.
Alle drei Prozessstufen sind völlig, also es ist nur eine neue Kombination von sehr bekannten Technologien, die auch in der Abwasseraufbereitung Einsatz finden. Das erste ist die Nitrifikation, also im Prinzip so ein Blubberbecken. Da kommt am Anfang so ein Schlamm rein, der halt, wo Mikroorganismen drin sind, und dann wird immer mit Sauerstoff beblubbert, also der Urin, so ein Urin-Whirlpool. Und was dort passiert ist, dass die Stickstoffformen umgewandelt werden. Mit dem Effekt, dass es kein Ammoniak mehr ausgas. Das ist wichtig, weil dann hört er auf zu stinken. Wir wollen keinen Dünger, der nach Pipi riecht am Ende. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir verlieren auch keinen Stickstoff mehr.
So, das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt geht es dann durch so eine große Filterkartusche. Das ist der Aktivkohlefilter. Und da werden dann die Arzneimittelrückstände und andere Mikroverunreinigungen rausgefiltert.
Der dritte Schritt ist dann ein Verdampfer. Da wird es nochmal Hitze behandelt und ein Teil des Wassers auch rausdestilliert. Das heißt, die Nährstoffe werden nochmal aufkonzentriert. Schadstoffe entfernt und die Nährstoffdichte erhöht, was für die Logistik dann nochmal hinterher relevant ist. Aber das sind die drei einfachen Schritte. Und dann kann ich aus Urin einen Flüssigdünger herstellen, der in seiner Wirkung und Zusammensetzung mit Mineraldüngern vergleichbar ist.
Ja, und jetzt rate mal, wie dieser Dünger heißt.
Schon wieder ein Karlauer, ich weiß nicht, Urino oder so, keine Ahnung.
Aurin, wie Aurum, Gold und Urin, aus Pipi Gold machen.
Ach so, oh Mann, diese Wortspiele.
Ich find's super. Und das Ganze ist ein Verfahren, das in der Schweiz entwickelt wurde, erzählt Ariane Krause. Und sie haben sich dafür entschieden, weil es eben schon den höchsten Technologiereifegrad hat.
Mhm.
Hat sie erzählt, im Hauptgebäude des Schweizer Wasserforschungsinstituts wird eine solche Anlage seit mehr als 5 Jahren betrieben und verwandelt den Urin von Forschenden in der Schweiz zu Dünger. Und rund um Deutschland herum sind solche Dünger auch zugelassen, aber bei uns nicht.
Warum nicht?
Weil gesetzlich nicht klar ist, als was menschliche Exkremente außerhalb des Abwassers gelten, das erklärt Ariane Krause.
Es gibt als Bioabfall definiert alle möglichen Arten von Schlemmen und es gibt alle möglichen Arten von tierischen Ausscheidungen. Aber einfach nur menschlicher Urin und menschliche Fäzes sind nicht genannt, getrennt von Abwasser gesammelt. Und weil sie da nicht auftauchen, sind sie offiziell kein Bioabfall. Weil sie nicht mit Wasser gemischt sind, sind sie ja eigentlich auch kein Abwasser. Und dann ist überhaupt nicht klar, wer ist jetzt dafür zuständig, wer darf das eigentlich transportieren, was ist das jetzt eigentlich?
Das klingt doch nach der Einberufung einer Expertenkommission, würde ich sagen, ja? Oder wie lässt sich das lösen?
Also es gibt eben deutsche Institutionen, unter anderem eben auch dieses Leibniz-Institut, wo Ariane Krause arbeitet. Die sind an anderen europäischen Projekten zur Sanitärwende beteiligt. Die wollen insgesamt einen Paradigmenwechsel erreichen und schließlich auch dann eine Gesetzesänderung für Deutschland. Land und Stadt, Nahrungsproduktion und Dünger aus Ausscheidungen sollen am Ende viel mehr miteinander verknüpft werden. Wir kaufen ja als Menschen, die was essen, wir kaufen Produkte, die aus der Landwirtschaft kommen, scheiden sie aus. Als Dünger kommt es wieder zur Landwirtschaft. Mhm. Und an dieser Sanitärwende forschen sehr viele Fachrichtungen mit, unter anderem auch die Akzeptanzforschung.
Akzeptanzforschung, sagst du. Passt, denn jetzt haben wir viel gelernt, warum eine Sanitärwende wichtig wäre. Aber weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Machen die Leute das mit? Also, ich kenne das ja im privaten Bereich. Als Camperin habe mich irgendwie dafür entschieden, aber so, auf größerer Ebene oder mehr Menschen, da kann ich mir eben vorstellen, dass die Chancen gar nicht so gut aussehen, dass das umgesetzt wird und vor allem, dass das eben akzeptiert wird.
Ja, das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, während ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Das sorgt zunächst mal für Belustigung, wenn man sagt, ich mache was über Toiletten. Aber es ist ja bitter ernst. Mhm. Und dann sorgt es für Ekel. Dabei geht es doch um wertvolle Stoffe, wenn man es näher betrachtet. Also es gibt eine Kooperation mit Gärtnerinnen und Gärtnern bei dem Forschungsprojekt. Die probieren das quasi aus und die fanden das Ergebnis des Ganzen, also den Dünger, sehr gut, sagt Ariane Krause. Es gibt ein großes Interesse daran und eine große Offenheit dem Thema gegenüber. Und Ariane Krause hat auf der Grünen Woche zum Beispiel auch Landwirte am Aurin, diesem Flüssigdünger, riechen lassen. Und die fanden, es riecht nicht schlimm, sondern wie konventionell hergestellter Dünger.
Das ist der Dünger und der Ort, wo es herkommt. Also wie sieht es da mit der Akzeptanz aus? Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch so als Rückschritt wahrgenommen wird, nach dem Motto, wir bauen jetzt wieder die Plumpsklos auf.
Ja, die Trockentoiletten selbst. Auch dazu gibt es Akzeptanzbefragungen vom CERI, dem Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation. Und die Trockentoiletten werden auf Festivals oder im Kleingarten benutzt oder im Camper, wie bei dir. Und da haben 25% der Befragten auch schon mal eine Trockentoilette benutzt. Die Hälfte würde es bedenkenlos wieder tun. Die meisten loben die Sauberkeit dabei.
Ja, das klingt ja total positiv, aber Festivals und Kleingarten, das ist ja auch so eine bestimmte Klientel und auch ein bestimmtes Setting. Und es ist immer noch was anderes als eine Trockentoilette im eigenen Zuhause.
Genau. Für viele Menschen gilt eben, sie konnten noch keine Erfahrungen damit sammeln. Darum ist die Akzeptanz noch niedrig. Wenn jetzt zum Beispiel aber öffentliche Toiletten Trockentoiletten sind, denn die gibt es in barrierefrei und auch schon als Unisex-Pissoir in Berlin zum Beispiel, wenn die viel weiter verbreitet wären, dann könnten viel mehr Menschen damit Erfahrungen sammeln. Und zwar möglichst gute. Und dabei spielt der Affekt eine Rolle, sagt die Forschung. Mhm. Affekt ist entscheidend für die Bereitschaft zur Nutzung von Trockentoiletten. Empfinden die Menschen Hoffnung und Interesse, steigt die Bereitschaft. Empfinden sie Ekel und Besorgnis, dann sinkt sie. Und die Bilder vom alten Plumpsklo auf dem Hof müssen erst überschrieben werden durch etwas Positives.
Also ein positiver Ansatz wäre ja, dass man die Rolle der richtigen Toiletten im Kampf gegen Klimawandel und Ressourcenknappheit hervorhebt, oder?
Ja, da gibt es nämlich zurzeit noch eine negative Verquickung. Die schlechte sanitäre Lage weltweit wird durch Krisen verstärkt. Das kennen wir ja auch aus Medienberichten. Nach der Katastrophe kommen die Folgekatastrophen. Mhm. Hunger, Wasserknappheit, Mangel an sanitären Einrichtungen. Und so geraten dann Milliarden von Menschen in Gefahr durch Infektionskrankheiten. Ausbrüche von Cholera und anderen Seuchen folgen eben auf Überschwemmungen, weil die sanitären Einrichtungen da ruiniert sind, die Abwässer überall hingespült werden. Und darum ist die Arbeit eines Sani-Hubs so wichtig. Der kümmert sich dann eben um sanitäre Versorgung in solchen Notlagen. Der WHO-Chef Dr. Tedros sagt, die steigende Häufigkeit und Intensität von klimabedingten Extremwetterereignissen erschweren weiterhin die Umsetzung von sicherer Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgung.
Das heißt, der Klimawandel verstärkt die sanitäre Notlage weiter.
Genau. Zum einen führt er eben oft zu den Naturkatastrophen, die ich gerade erwähnt habe, wie Überschwemmungen oder Dürren. Zum anderen gibt es einen Grund auf der Metaebene. Er überdeckt die Dringlichkeit vieler anderer Themen. Jack Sim von der World Toilet Organization meint, es habe alle anderen Programmpunkte verdrängt. Von allen nachhaltigen Entwicklungszielen bekomme der Klimaschutz inzwischen am meisten Finanzierung. Dabei zählen nicht nur grüne Themen, sondern auch braune Themen, eben das Thema Toiletten, sanitäre Versorgung. So, was aber das Ganze eben erleichtern kann, ist die Idee, dass man direkt auf das Thema Kreislauf geht. Denn in vielen dieser Länder mangelt es ja auch an gutem Dünger, an Humus, an guten Böden. Und Ariane Krause, die hat ja Kompostklos in Tansania gebaut. Die sind nach 14 Jahren immer noch im Einsatz. Mit großem Erfolg, sagt sie.
Da ist mittlerweile eine Fläche, die komplett erodiert war, so am Hang. Da ist jetzt ein Wald. Da haben sie einen Wald aufgeforstet. Also so dieser Ansatz, da können wir, glaube ich, viel lernen, was dort experimentiert wurde, dass diese Komposte so gut geeignet sind zur Aufforstung auch, das zu nutzen und das zu kombinieren. Dann hat man auch einen möglichst langen Weg quasi zwischen Kompost und dem, was ich esse.
Also auch wenn da in Tansania der Humus für Wald genutzt wurde, man kann ihn auch bedenkenlos für Gemüse einsetzen.
Aber ist das denn so ein sinnvoller Gedanke, dass man sich da ganz auf Trockentoiletten verlässt?
Ja, unbedingt. Wenn ohnehin kein Wasser da ist, umso besser, wenn dann die ausgelaugten Böden mit dem Humusdünger aus den Trockentoiletten genährt werden, weil sie dann auch besser Wasser halten können. In den wenigen Regenfällen, die dann aber eben oft sintflutartig sind. Und Malte Schremmer von Goldeimer, der malt das so aus.
Von gar keiner oder unzureichender Sanitärversorgung überspringen wir die ganze Kanalisation, wir überspringen die Spültoilette, wir überspringen die Kläranlage, wir überspringen den Klärschlamm und wir gehen direkt zu dieser kreislauforientierten Sanitärversorgung. Und das ist eigentlich das Spannende, dass man da, also ich sehe das eher als eine große Chance, dass man da heute noch direkt von vornherein ansetzen kann. So. Und die meisten Megacities auf der Welt sind im globalen Süden, also die Verstädterung nimmt immer weiter zu. Ich glaube 2050 oder so werden deutlich mehr als die Hälfte aller Menschen schon in Großstädten leben und da kann man keine Kanalisation mehr bauen. Und das sind auch Regionen, wo wir heute schon Wasserknappheit haben und natürlich auch extreme Dürren sehen werden. Das heißt, dieses wassergespülte System hat per se eigentlich gar keine Chance.
So, und jetzt nehmen wir mal an, wir sind wieder zum Kreislauf zurückgekehrt mit Trockentoiletten. Es gibt auch einfach eine Menge Argumente für diese Art von Dünger. Zum Beispiel auch, dass sich in den Versuchen vom Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau gezeigt hat, dass es geringere Lachgasemissionen gab, als wenn man organischen Vergleichsdünger benutzt. Und Lachgas ist ja auch ein Treiber des Treibhauseffekts. Außerdem noch ein anderer Aspekt, die Kanalisation als Gefahrenquelle. Denn Starkregenereignisse, bekommen wir jetzt ja alle mit, die werden durch den Klimawandel auch zunehmen. Und wenn die Auffangbecken und Kanäle an ihre Grenzen kommen, fließt das Abwasser ungeklärt in die Umwelt.
Und hattest du nicht vorhin was von Medikamentenresten gesagt? Das ist ja so ein Thema, das haben wir hier bei den Synapsen ganz am Anfang gehabt. Also vor 5 Jahren, da hatten wir eine Folge zu Umwelthormonen, die übers Abwasser in die Umwelt gelangen.
Genau. Und das Argument hat Ariane Krause auch angebracht. Es ging da eben um die aus dem Gleichgewicht geratenen Kreisläufe und die planetaren Grenzen. Und der Bereich der neuartigen Substanzen, ne, wir sind wieder bei diesem Grünbereich, der Bereich der neuartigen Substanzen ist hochrot, wenn man das im Bild verdeutlicht. Also alles an synthetisch hergestellten Substanzen, was wir in die Umwelt bringen. Und dazu gehören eben auch die Arzneimittelrückstände. Die landen jetzt in echt bemerkenswerten Konzentrationen in den Gewässern.
Müsste man die nicht eigentlich zurückhalten können in Klärwerken?
Eigentlich ja. Wenn die Kläranlagen eine sogenannte vierte Reinigungsstufe haben, die eben schwer abbaubare Spurenstoffe beseitigen sollte. Aber das ist sehr teuer und gerade für kleinere Kläranlagen technisch noch nicht machbar. So, und da wäre der Trennteil dieser Trockentoiletten ein wichtiger Ansatz. Also den Urin separieren, denn der enthält den Großteil der Arzneimittel. Und diese Flüssigstoffe lassen sich dann mit Aktivkohle behandeln, wie Ariane Krause erklärt.
Was wir wieder zurückgeben könnten, ist, was wir hier experimentieren, dass man über zum Beispiel Aktivkohlefiltration Arzneimittelrückstände aus Urin sehr sicher entfernen kann. Das wäre so ein Verfahren, was wir hier weiterentwickelt haben oder es in der Schweiz erfunden wurde und wir hier weiterentwickelt haben. Aktivkohlefiltration ist eine etablierte Technik in der Abwasseraufbereitung, eignet sich halt für flüssige Stoffe. Und damit hat man aber ganz hohe Entfernungsraten von über 99%.
So, die gesundheitlichen Aspekte sind also groß, die klimaschützenden Argumente auch, die ressourcenschonenden erst recht.
Ja, Ressourcen aus der Schüssel sind der Schlüssel.
Ah, da war noch ein Kalor.
Damit nochmal zurück zur Wirtschaft. Malte Schremmer von Goldeimer meint, die Menschen kann man am besten über Geld von der Sanitärwende überzeugen.
Also wenn du merkst, dass du vielleicht mit einer Toilette auch Geld einsparen kannst oder wenn du vielleicht sogar noch was dafür bekommst, also eine P-Bank sozusagen, also wenn du für den Urin, den du abgibst, vielleicht auch noch Geld bekommst, weil der wird ja auch weiter verarbeitet zu Dünger, der dann ja auch wieder verkauft wird. Also dass es vielleicht eher ökonomische Anreize am Ende entscheidend dafür sind, ob sich was verändert oder nicht. Und wenn man jetzt in Städten, jetzt beispielsweise Mexico City oder so wohnt, wo Wasser auch immer knapper wird, wo die Wasserpreise einfach in die Höhe schießen werden und man dann sagt, wenn ich Wasser sparen kann, weil ich nicht mehr auf eine Spültoilette gehe, sondern mir eine Trockentoilette da noch mit hinstelle und die ist langfristig im Betrieb günstiger, dann ist das am Ende, glaube ich, ausschlaggebender, als zu sagen, das zahlt sich aus für die Gesundheit meiner Kinder, weil gewisse Umweltprobleme damit gelöst wurden etc. pp.
Außerdem hat das auf einer großen Ebene natürlich auch irgendwie eine geopolitische Komponente. Also Phosphate werden knapp, werden zurzeit größtenteils in autokratischen Staaten abgebaut. Mhm. Warum also nicht durch Urinrecycling unabhängiger machen von repressiven Staaten und auch von Chemiekonzernen, die synthetischen Dünger herstellen?
Interessant. Also ganz radikal umgedacht, wir müssen Exkremente als Wertstoff betrachten.
Ganz genau. Und das ist eigentlich sogar nichts Neues. Das meint auch die Historikerin Franziska Neumann. Denn menschlicher Urin war sowohl in der Alchemie als auch in der Gerberei und Färberei ganz wichtig. Da gibt es vor allem aus Japan und China Zeugnisse, erzählt sie.
Es gibt sehr, sehr viele Berichte aus dem 18. Jahrhundert, dass sie ziemlich intensiv Fäkalien, aber eben auch Urin in getrennten Gefäßen gesammelt haben, um es weiter zu nutzen, sowohl als Düngermittel als auch sozusagen als Ressource für andere Gewerbe.
Back to the roots, oder wie?
Ja, das fand ich eben auch einen sehr spannenden Aspekt an dieser Recherche. Ein Praktiker der Sanitärwende, Malte Schremmer, stellt Fragen oder bringt Gedanken ein, mit denen sich die Historikerin befasst.
Ich glaube, das ist eins der Kernprobleme, warum sich Menschen ungern damit beschäftigen, weil das von Anfang an immer, ich muss auf Abstand dazu bleiben, aber sobald du dich einmal damit beschäftigt hast, ist es eigentlich das Normalste der Welt. Jeder Mensch geht jeden Tag auf Toilette oder die, die es können. Warum ist das so tabuisiert, obwohl es eigentlich jeden Menschen jeden Tag irgendwie betrifft? Das verstehe ich bis heute nicht. So, und wann haben wir das gelernt, dass es so ist?
Ja, wichtige Fragen. Ich habe noch eine. Du bist mir noch eine Antwort schuldig wegen der Karlauer. Die sind ja nicht alleine auf deinem Mist gewachsen, um im Bild zu bleiben, ja?
Mir sind halt überall Karlauer begegnet. Spiel mir das Lied vom Kot oder Katastrophenschutz, eben sowas. Und damit werben dann Trockenklo-Hersteller aus Österreich oder es steht eben auf einem Hänger bei Finizio. Und dazu sagt Jack Sim von der World Toilet Organization: Whatever we don't discuss, we cannot improve. Aber damit wir eben leichter über dieses Thema reden können, sagt er, da bräuchte es entweder was Niedliches wie Pandas oder aber Glamour. Aber es sind eben Toiletten, das ist sein Problem. Und wenn das schon nicht niedlich oder glamourös ist, dann muss er die Menschen wenigstens unterhalten. Als, so nennt er sich, der Mann fürs große Geschäft.
Lena, es war mir eine Freude, dir zuzuhören. Beeindruckend, wie positiv sich der Zugang zu sicheren Sanitäranlagen auf Gesellschaften auswirken kann, wie alles miteinander zusammenhängt, Stichwort Kreislaufwirtschaft, dass wir ja nicht nur Trinkwasser verschwenden durch unsere Wassertoilette, sondern eben auch Nährstoffe, die unsere Böden so dringend brauchen. Und es geht nicht allein um Lösungen für den globalen Süden, sondern wir selbst müssen umdenken. Ich bin gespannt, wann es soweit ist. Danke, dass du da warst, Lena.
Sehr gerne.
Und ich sage Danke an das Team in der Regie, Technik und Produktion, Jakob Böttner, Finn Hase, Marion von Klarenau. Redaktion Corinna Hennig. Und danke an euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen. Dann sagt es bitte weiter. Wir würden gerne noch mehr Menschen mit den Synapsen erreichen. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, Lob, Kritik oder ihr habt vielleicht auch ein Thema für uns, das ihr spannend findet. Dann meldet euch bei synapsen@ndr.de. Jetzt am Ende noch etwas Persönliches. Normalerweise sage ich ja am Ende immer, ich bin Lucy Kluth, tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Für mich war das jetzt aber die letzte Synapsenfolge. Nach 5 spannenden Jahren verabschiede ich mich als Host. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, euch wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden näher zu bringen. Ich habe unglaublich viel selber gelernt, aber jetzt zieht es mich zu anderen Projekten. Das Synapsen-Team bleibt abgesehen von mir, aber natürlich weiter am Start. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt in 2 Wochen. Also tschüss, macht es gut. Und an dieser Stelle gibt es noch einen Hörtipp für euch.
Hi, ich bin Johannes Edelhoff, Journalist beim NDR. In unserem neuen Podcast habe ich mich testen lassen. Ich bin vergiftet. Und du bist es ziemlich sicher auch. PFAS, die unsichtbare Gefahr. Diese Chemikalien sind überall. Im Wasser, im Boden und in Alltagsprodukten wie beschichteten Pfannen, Pizzakartons, Kosmetika und deiner Regenjacke. Und jetzt sogar in unserem Blut. In Das Gift in dir decken wir die erschreckende Wahrheit über PFAS auf. Sie können krank machen, stehen im Verdacht, Krebs zu erregen. Aber warum sind sie noch nicht verboten? Warum setzt sich die Politik nicht gegen die mächtige Chemielobby durch? Finde es heraus. Höre Das Gift in dir. Ab sofort im Podcast-Feed 11KM Stories in der ARD Audiothek und überall, wo du gern Podcasts hörst.